In meiner Schulklasse wird es nicht sehr viel anders gewesen sein als in eurer oder ihrer Schulklasse. Es gibt da immer eine ganze Menge von Leuten, die unterschiedliche Fähigkeiten und Hobbys haben und natürlich auch Sport. Ich denke da an einen smarten, blonden, jungen Kerl namens Sven, der aus einem sehr guten Elternhaus kam. Eltern waren beide Ärzte, natürlich war das nötige Kleingeld da für die verschiedenen Hobbys und Sportarten, die interessiert haben, aber irgendwie hat das Sven halt nicht den Sport gefunden, der ihn so richtig elektrisiert hat. Das änderte sich an einem denkwürdigen Tag, den Sie alle kennen. Es war der 7. Juli 1985. Wissen Sie da, was da war? 7. Juli 1985. Es war Wimbledon, das Finale. Und ein 17-jähriger deutscher rotblonder Junge aus Leimen im Rhein-Neckar-Kreis gewann dieses Finale. Und plötzlich waren alle elektrisiert vom Thema Tennis in Deutschland. In meinem Umfeld, in meiner Klasse, Sven, wie viele andere auch, auch ich hatte dann das Vergnügen, in einen Tennisverein einzutreten und zu spielen. Und da spielt es überhaupt keine Rolle, wie man anfangen muss im Tennis, wie mühselig dieser Pflichtarbeitsdienst ist, wo du da diesen roten Quarzsand abschaben musst und neu auftragen und dieses endlose Wässern. Und das Wetter ist ja auch immer unpassend. Es ist entweder zu kalt oder zu nass oder zu heiß. Spielt alles keine Rolle. Was plötzlich im Zentrum stand, war dieses Wimbledon-Bild. Der strahlende grüne Rasen, der offene Himmel und diese Atmosphäre im Center Court. Wenn der Aufschlag gemacht wurde, dieser Klang des Balles, wenn der auf die Seiten des Schlägers auftrifft, das Ploppen der Bälle auf dem Rasen, dieses gleichmäßige Austauschen der Bälle, die Spannung, die in so einem Endspiel herrscht, das fast Mitstöhnen, wenn irgendein wichtiger Ball nicht gelingt und natürlich am Ende die große Siegerehrung. Klar, das Funkeln des Pokals, das Strahlen des Siegers, das ist das, was in den Köpfen bleibt, das ist das, was all die Mühen entbehrlich macht. Tennis ist der strahlende Sieg von Boris Becker am 7. Juli 1985. Ein Bild. Das nächste Bild, das ich mit Ihnen teilen möchte, stammt vom 24. Februar 2022. Das war der Tag der Invasion Russlands in der Ukraine. Ein viermal so großes Land, 145 Millionen Russen gegen 37 Millionen Ukrainer. Und eigentlich war klar, wie das Ganze ausgehen müsste. Ich denke, nicht nur ich war überrascht davon, dass die wesentlich kleinere ukrainische Armee diesen Vorstoß gestoppt hat. Der riesige Militärkonvoi kam eben nicht bis Kiew, sondern musste umkehren. Was hatten die jungen ukrainischen Soldaten im Kopf? Hatten sie Bilder aus dem Ersten und Zweiten Weltkrieg, von zerfetzten Leibern, von Stellungskriegen, wo es nach Tod und Verwesung riecht, wo alles vor sich verwest und aufbläht, wo man Invaliden sieht und Leute, die vielleicht sogar dieses Zittern haben aus dem Ersten Weltkrieg? Ich bin mir ziemlich sicher, dass es nicht die Bilder waren, die diese jungen ukrainischen Männer im Kopf hatten, sondern sie hatten Bilder von ihrem Sieg im Kopf. Wie wird es sein, wenn wir diesen Angriff zurückgeschlagen haben und wenn Sicherheit herrscht? Wenn ich nach Hause komme und meine Frau mir in die Arme fällt? Wenn ich weiß, es gibt jetzt keine Luftangriffe mehr, keine Bomben, keine Raketen, keine Drohnen, es ist wieder Frieden. Und mein Kind, meine Kinder können wieder lachen und draußen spielen, ohne Angst vor Streumunition. Wie wird es sein, wenn wir wieder im vertrauten Rahmen zu Hause unsere Feste feiern, vielleicht sogar die Siegesfeiern? Das stellen Sie sich vor. Das ist das Bild, was die Energie, die Motivation, die Kraft gibt, voranzuschreiten. Das ist es, wofür ich kämpfe, für diesen Sieg und für mein Bild von dem Sieg. 22. Februar 2022. Ein drittes Bild. Es ist vom 4. Juli des Jahres 1456. 3 Jahre zuvor war Konstantinopel gefallen. Dem jahrzehntelangen Ansturm der Osmanen hatte es irgendwann nichts mehr zuzusetzen und die Unterstützung aus dem Westen ließ ja auch auf sich warten. Sultan Mehmed II. Wollte weiter expandieren Richtung Europa. Konstantinopel war genommen, jetzt war als nächster Sperrriegel nach Mitteleuropa. Es waren die Serben. Belgrad mit ihrer Hauptstadt. Und sie hatten sich darauf eingestellt, dass sie sich verteidigen müssten und haben es sich einiges kosten lassen. Sie haben die Verteidigung ihrer Stadt enorm verstärkt, die Monate und Jahre zuvor. Sie haben gelernt aus den Festungen der Kreuzfahrer, sie haben Doppelmauern errichtet, Wassergräben dazwischen, ganz viele kleine Türmchen und auch die Tore mit entsprechenden Befestigungen erheblich verstärkt. Das hat sich ausgezeichnet, das hat sich ausgezahlt. Sie konnten den Ansturm der Osmanen zurückwehren, sie konnten sogar den Sultan Mehmed II. Verletzen, sodass er mit seinem Heer in kopfloser Panik davon stürmte. Was meinen Sie, hatte so ein serbischer Soldat in seinen Doppelmauern hinter seinem Wassergraben im Kopf? Das Gemetzel aus Konstantinopel? Das Gerede vom Abschlachten, vom Vergewaltigen, vom Verstümmeln der christlichen Soldaten dort? Ich bin mir sicher, ganz, ganz sicher, dass das nicht in den Köpfen war, sondern in den Köpfen hatten sie die Bilder des Triumphes nach der Schlacht. Auch wenn es die Weltmacht war, die einzige Weltmacht, die da vor der Tür stand, sie hatten ein Bild von einem feiernden Belgrad, dass alle Kirchenglocken gleichzeitig klingen, dass in allen Klöstern gleichzeitig die orthodoxen Mönche ihre Hymnen auf Gott singen, dass die Weihrauchschwaden überhaupt nicht mehr zur Ruhe kommen, dass alle Gläubigen in alle schönen alten Kirchen stürmen, die voll sind mit christlichen Reliquien, mit herrlichen Ikonen, die den Himmel auf Erden anfassbar machen, das Lachen der Menschen auf der Straße und die Freude, den christlichen Glauben verteidigt zu haben. Das sind die Bilder, die die Soldaten in den Köpfen hatten, wenn sie versucht haben, den ersten Angriffen standzuhalten und sich zu verteidigen. Der 4. Juli 1456. Es war der 6. August, heute, als der Papst in Rom vom Sieg wusste. Deswegen wurde dieses Fest Verklärung Christi auf den Tag des Sieges der Serben gegen die Osmanen gelegt, schon im nächsten Jahr 1457 für die gesamte lateinische Christenheit. Und bis heute gibt es das 11 Uhr Läuten. Das hat auch Papst Calixtus III. Eingeführt. Um 11 Uhr wird geläutet in Erinnerung und in Dankbarkeit für den Sieg der serbischen Soldaten, der orthodoxen Serben, gegen den Angriff der Osmanen und der Verteidigung des christlichen Abendlandes gegen einen weiteren Vorstoß. Wenn jetzt Jesus im Evangelium uns auf dem Berg der Verklärung vorgeführt wird, ist das überhaupt nichts anderes. Es war der 21. Tischri des Jahres 32, also irgendwie so Anfang Oktober, wenige Monate vor seiner Kreuzigung. Matthäus 17. Kapitel. Davor, am 16., hat er seine erste Leidensankündigung gemacht, dass er viel leiden wird und sterben wird. Die zweite folgt unmittelbar, die dritte auch bald. Und vor dieser Verklärungsstelle hat er seinen Jüngern ganz klar gesagt: Wenn du mein Apostel sein willst, wenn du mein Jünger sein willst, dann musst du mir nachfolgen. Du musst dich selbst verleugnen und du musst das Kreuz auf dich nehmen. Eine düstere Szene. Kann ich so Menschen motivieren? Natürlich nicht. Und Jesus wusste das. Er ist ja sozusagen der beste aller denkbaren Feldherren und Generale, der perfekte Pädagoge, der Menschenkenner, denn er hat ja uns Menschen gemacht. Warum soll er uns nicht kennen? Also hat er zum wichtigsten aller Mittel gegriffen. Er hat die Vision in die Zukunft gezeigt. Und die Vision, die Jesus zeigt auf dem Berg der Verklärung, heißt: Mensch, das ist das, was dich erwartet. Dich erwartet nicht ein sterblicher, alternder Körper, sondern ein verklärter Körper. Das ist das, womit du sowohl durch Wände und Türe gehen kannst, aber auch Fisch essen oder so, was Jesus ja nach seiner Auferstehung tut. Ein Körper, der irgendwie allen Naturgesetzen trotzt, weil er irgendwie Materie und doch nicht Materie ist. Der verklärte Körper, der uns bei der Auferstehung der Toten erwartet. Das ist das, was Jesus seinen Jüngern zeigt, Petrus, Johannes und Jakobus, um sie vorzubereiten auf die Verfolgungen, auf die Mühseligkeiten des Kreuzes, die vor ihnen liegen, mit dem Blick auf den Sieg. Und das Ganze in der Gemeinschaft der Heiligen zusammen mit Mose und Elia, den Propheten des Alten Bundes. Das gilt für euch hier genauso. Es muss nicht der 4. Juli 1456 sein, es muss nicht der 21. Tischri des Jahres 32 sein. Jeder Tag ist für euch genauso. Unser Leben ist nicht immer easy und einfach. Jeder von euch hat Alltag, der erschöpft und überlastet. Jeder von euch ist konfrontiert mit Scheitern und Niederlagen, auch mit dunklen und traurigen Momenten. Wir sind kämpfende, streitende Kirche hier, die Militia Christi, das ist so. Aber das ist nicht das Eigentliche, das Entscheidende. Ihr seid auch die siegende Kirche, denn Jesus hat den Sieg errungen. Wenn Jesus seinen verklärten Leib zeigt, heißt es: Erinnere dich an das, was du im Credo betest. Ich glaube an die Auferstehung der Toten. Das ist dieses Überkleidetwerden mit dem neuen verklärten Leib bei der zweiten Wiederkunft des Herrn, bei der neuen Schöpfung. Und ich glaube an die Gemeinschaft der Heiligen. Es ist nichts, irgendwas Alleines für mich in der Ewigkeit, sondern ich bin in Gemeinschaft, wie Jesus es zeigt, mit Mose und Elia und all den anderen Heiligen, auch aus meiner Familie. Der Blick des Christen ist nicht allein auf das Kreuz gerichtet, sondern auf den Sieg des Herrn über alle Mühsal, über alle Beschwer, in den Triumph des Himmels und seine Herrlichkeit. Das ist die Art und Weise, wie ich mit Entmutigung umgehen soll. Das ist die Art und Weise, wie ich mit allen Formen von Anfechtungen vorgehen soll. Und das ist das, worin die ganze Szene eingebettet ist im Kanon der Schriftlesungen. Also es gab die zweite Lesung, Sie haben es gehört, 2. Petrusbrief, 1. Kapitel, wo Petrus davon berichtet, dass er dabei war auf dem Berg der Verklärung und dass das ihm den Rückhalt gegeben hat für all das, was später kam. Und auch die erste Lesung aus dem Alten Testament, Daniel 7. Kapitel, ist bereits diese Thronsaalvision, dieser Hineinblick in den Himmel, wo ich die Herrlichkeit Gottes sehe, Gott Vater und Gott Sohn in seiner Herrschaft und Herrlichkeit kommen. Das ist der Blick, den ich als Christ haben muss. Das ist der Blick, der mir Kraft gibt, der mir Hoffnung gibt, der mich leben lässt im Schon dessen, was einst vollendet sein wird. Denn ich bin jetzt schon drin im Reich Gottes, wenn ich es verstanden habe. Das ist das, was ich heute lernen kann am Fest der Verklärung Christi. Und das ist das, was du lernen kannst in all den Entmutigungen und Anfechtungen deines Alltags. Denn Jesus ist der Sieger und du hast sie bereits, diese Herrlichkeit Gottes. Amen.